Der Simi hat es uns schon gesagt, wir starten heute mit einer neuen Serie. Abraham, ein Segensbringer. Und diese Serie knüpft nahtlos an bei der Serie, die wir letzten Sonntag aufgehört haben. Wie hat die Serie geheissen, weiss es noch jemand? Uiuiui. Die Sache hinter der Sache. Ein paar haben es können murmeln. Das ist eine seelsorglich ausgerichtete Serie, wo es darum gegangen ist, dass wir Schlaglöcher haben in unserem Leben. Und die kreieren ganz viele verschiedene Probleme. Und es ist darum gegangen, dass wir manchmal uns verhalten in einer bestimmten Art und Weise, vielleicht auch in einer nicht hilfreichen, vielleicht sogar in einer destruktiven Art und Weise. Aber es gibt eben etwas, was dahinter ist. Es gibt eine Sache hinter der Sache. Und die nächste Serie hängt stark mit dem zusammen. Abraham, ein Segensbringer. Weil wir unsere beiden Serien beschäftigen mit der Frage, was heisst Christsein? Und vielleicht, wenn du denkst, ja, was ist ein idealer Christ, kommen dir gerade bestimmte Bilder. Du denkst, ein idealer Christ, der ist so. Und in dieser Serie schauen wir an, dass wir uns bei weitem nicht immer als ideale Christen verhalten. Und ich habe Elisabeth Glaner, die in unserem Seelsorgeteam ist, bittet, dass sie ein bisschen aus ihrem Leben erzählt, wo sie sehr viel erlebt hat drin. Und sie tut uns in 5 Minuten ein bisschen Einblick geben in ihr Erleben mit dem Thema ideale Christen und ideale christliche Gemeinden.
Guten Morgen miteinander. Ich bin Elisabeth Glaner, wie einige von euch wahrscheinlich schon kennen. Der Paul ist auf mich zugekommen, und hat mich gefragt, ob ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen würde, anlässlich dieser neuen Serie. Er hat mir so gesagt, du bist doch in einer christlichen Gemeinde und christlichen Familie aufgewachsen. Sag mal, wie war das für dich damals? Hast du für ein Bild vom Christsein und hat sich das geändert zu heute? Und ich habe es auch noch eine spannende Frage gefunden. Ja, es hat sich vieles geändert. Ich bin wirklich sehr behütet in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und bin über eine lange Strecke, also bis in mein Jugendalter, bin ich in eine christliche Gemeinde gegangen, wo es eigentlich ganz klare Abgrenzung gegen aussen gegeben hat. Die Gemeinde hat so vertreten, dass wir eine reine Lehre haben und dass wir das Wort ganz gut kennen und dass man auch das an unserem Lebenswandel ansieht. Und tatsächlich ist es ein bisschen so gewesen, in unserer Gemeinde hat es kaum Scheidung gegeben. Es waren eigentlich alles Familien, die zusammengeblieben sind. Es war ein rechter Zusammenhalt da. Es ist auch viel wirklich am Sonntag untereinander gelaufen von enger und näher Gemeinschaft, wo man viel gesungen, viel gelesen, viel gebetet hat und Gemeinschaft gelebt hat. Man hat ganz klar oder einfach ein Bild gehabt, was ein Christ ist, was er tut und was er nicht tut. Und man ist das, hat das immer untermauert, auch mit Bibelvers und hat das eigentlich, es war so erwartet gewesen, dass man immer eigentlich noch besser wird und noch ein perfekterer Christ wird. So ist es einmal mir wirklich übergekommen. Das ist relativ über lange Strecke so gegangen, hat aber dann bei mir im Jugendalter schon angefangen, ein bisschen zu bröckeln. Es hat bei mir vielleicht selber angefangen. Ich habe angefangen, vieles in Frage zu stellen und habe auch gemerkt, als Frau, wo man jetzt in dieser Gemeinde auch nicht allzu viel zu sagen hatte, man musste schweigen in der Gemeinde, habe ich mir aber doch vieles angefangen in Frage zu stellen und habe auch manchmal über den Garten ein bisschen rausgeschaut, bin anderswo hingegangen und ich habe mir echt auch gefragt, ja, wenn das alles nicht wahr ist oder wenn es doch anders wäre, was macht es auch für einen Sinn? Und diese Fragestellungen, da habe ich mich dann gar nicht abgeholt gefühlt. Das war dann schon fast auf Abwägen gekommen, in den Augen der anderen. Ich habe von dem her immer mehr auch so Zerbrüche erlebt. Also junge Leute, die dann weggegangen sind, die einfach schlichtweg nicht haben Bestand haben können. Vielleicht auch, weil sie in ihrem Leben Sachen gemacht haben, die nicht in das Bild gepasst haben, was ein Christ unterlassen soll oder was er machen soll. Und es sind Ehen auseinandergegangen. Ich habe jemanden, der mir näher war, hat Selbstmord begangen. Er hat natürlich auch seine eigene Geschichte gehabt. Es war lange vieles verdeckt. Und ich habe nochmal, und andere, wo eine Magersucht durchgestanden hat, wo auch nicht Hilfe bekommen hat, wirklich. Ich habe dann selber angefangen, das wirklich so in Frage zu stellen, dass ich rausgegangen bin und mal hinter mir gelassen habe. Aber was mich dann sehr berührt hat, ist, oder sehr bewegt hat, ist, dass die Gemeinde auch eine Spaltung nachher durchgemacht hat, wo Leute drin noch beteiligt waren, die es hinterfragen hatten, die sich nachher Schuldgefühl gemacht haben darüber. Und das ist, da habe ich dann gemerkt, das macht in mir innen selber wahnsinnig viel. Wie wichtig nehmen wir dann eine Lehre oder eine Gemeinde oder ein Bild, das wir uns vielleicht fix im Kopf vorstellen, es muss möglichst perfekt sein und das muss dem entsprechen. Und dadurch merken wir nicht, wie weit wir weg von Gott oder von Jesus, von seinem Herz kommen. Jesus ist nicht in unser perfektes Leben hineingekommen, sondern ist genau dort hineingekommen, wo wir einfach unsere Zweifel, wo wir unsere Fragen haben, wo wir auch unseren Mist gebaut haben. Dort hineingekommen und dort möchte er uns auch begegnen. Und das habe ich dann nachher eigentlich ganz neu erlebt. Also, dass ich, auch wenn ich vielleicht so christlich aufgewachsen bin, christlich erzogen, mich sehr viel christlich verhalten habe, dass es nicht das ist, was mich in die Nähe von Jesus gezogen hat, sondern eigentlich wirklich die Gnade, die ich erkannt habe, dass Jesus in mein persönliches Leben hineinkommt und in meine Konflikte, in meine Scherben, in meinen Scherbenhaufen, in meine Fragestellungen, auch dort, wo ich psychisch Mühe habe oder dort, wo etwas unwiederbringlich kaputt ist, dort kommt Jesus und will mir, will sein Licht, will seine Wärme und seine Liebe mir geben. Und je näher ich ihm komme, desto mehr bin ich auch, kann ich mich mit ihm identifizieren und muss ich mich nie mehr mit einer Gemeinde in dem Sinn identifizieren oder mit einem Idealbild von einem Christ oder einer Lehre. Ja, das hat mich sehr befreit und macht mich auch froh, um die Botschaft anderen weiterzugeben. Ich bin mega froh um Leute, wo auch nicht alles so geradlinig gelaufen ist, wo auch ihre Kurven im Leben machen und dadurch aber eigentlich auch Gott können begegnen.
Elisabeth redet über ganz viele verschiedene wichtige Sachen. Wir können heute nicht auf alles eingehen, aber sie sagt ein paar ganz wichtige Sachen über den Umgang mit christlichen Idealen. Wie leben wir mit dem? Und das hat tief mit unseren beiden Serien zu tun. Und der Abraham ist einer, wo wir, wenn wir an ihn denken und denken, das ist so der erste richtige Gläubige gewesen, vielleicht denkst du, das ist so ein richtig idealer Christ gewesen, oder? Und wir begegnen ihm sehr früh in der Bibel, im ersten Buch von der Bibel, vor allem ab dem Kapitel 12, da lesen wir, und der Herr, Gott selber, sprach zu Abraham, da heißt er noch Abraham, er kommt dann später noch einen veränderten Namen über, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann lesen wir, und ich will dich zum großen Volk machen. Da macht Gott sicher vor allem mit idealen, guten Gläubigen zusammen, oder? Denkt ihr auch? Also wenn es einer verdient hat, zu einem grossen Volk zu werden, dann ein guter Christ, oder? Und ich will dich segnen. Wer segnet Gott gern? Doch ideale Christen, oder? Das denken wir. Und dir einen grossen Namen, also nicht nur grosses Volk, sondern auch einen grossen Namen. Und du sollst dein Segen sein. Durch dich soll dein Umfeld gesegnet sein. Wir denken sehr, sehr schnell, das muss ein ganz ein besonders guter Christ sein. Und es ist ganz spannend, wenn man das Leben von Abraham anschaut, sieht man, dass er alles andere als, man kann ihn ja nicht Christ nennen, Jesus ist ja noch nicht gekommen zu seiner Zeit, aber ein idealer Gläubiger, ich nenne es jetzt mal einen idealen Christ. Wenn wir in sein Leben hineinschauen, sehen wir, der Abraham hat ganz grosse, wenn ich das Wort jetzt vom Simi brauche, von der letzten Serie, Schlaglöcher gehabt in seinem Leben. Und zwar Schlaglöcher, die er nicht unter die Füße gekriegt hat. Ich gebe euch zwei Müsterli. Das erste Müsterli ist da, er ist mit seiner Frau da in dem Palästina ungefähr, so geografisch, und dann kommt der Hungersnot und die einzige Lösung, die es gibt, ist auf Ägypten zu gehen. Und dann kommen sie in die Nähe und als er, der Abraham mit seiner Crew, nachher an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, und jetzt kommt so etwas auf den ersten Moment, sieht das wie ein Kompliment aus, oder? Wie ein Mann sollte die machen, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Gut. Aber er redet dann eben noch weiter. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und werden mich umbringen und dich leben lassen. Und da finde ich nicht so eine gute Idee. So sage doch, du seist meine Schwester. Jetzt, das stimmt so halbe. Sarai war eine Halbschwester von Abraham. Also er sagt noch ein bisschen die Wahrheit. Aber es ist eigentlich auch eine Lüge, oder? Zum Täuschen. Sag doch, du seist meine Schwester, auf das mir wohlergehe, um deinetwillen. Und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Und dann kommen wir zu Ägypten. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Offensichtlich. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Die sind zum Höchsten in seinem Reich gegangen und gesagt, da ist eine schöne Frau auf Ägypten gezogen. Ich weiß auch nicht, wie sie das so schnell herausgefunden haben. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Was ist das? Das Haus des Pharao? Sein Harem. Jetzt. Der Abraham gibt seine Frau ins Harem vom Chef. Was denken wir über den Abraham? Feigling. Oder? Das hat er gemacht. Und die Frau hat es mitgemacht. Und der Supergau, der Börner, kommt jetzt noch. Und er, der Pharao, tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam, also der Abraham, bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Also er wird gesegnet durch den Mist, den er baut. Und die Geschichte könnt ihr weiterlesen nachher, wenn ihr wollt. Der Verrückte ist, wir sehen da, dass der Abraham ein Stolperer ist. Ich möchte in dieser Serie den Abraham einen Stolperer nennen. Und der Punkt ist, er ist es nicht nur gewesen, er ist es auch geblieben. Ihr könnt es ein bisschen weiterlesen in der Bibel. Ein paar Kapitel später passiert Folgendes. Jetzt hat er den neuen Namen, oder? Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. Und er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, das ist der Chef dort, der König, der Herrscher, der König von Gerar, hin und ließ sie holen. Nochmal eines genau das Gleiche. Der Abraham ist ein Wiederholungstäter. Der Abraham hat Schlaglöcher gehabt und die Schlaglöcher sind geblieben. Und wir werden in dieser Serie sehen, dass er mitunter auch grosse Zerstörung, ich brauche jetzt das Wort, angerichtet hat in seiner Familie. Und das Schöne da, finde ich, ist, dass die Bibel da nicht vertuscht. Das wird nicht weggepixelt. Die haben nicht gesagt, das, was Abraham da gemacht hat, das löschen wir aus der Bibel. Das ist erfrischend ehrlich, es ist nicht verleumderisch, es ist nicht zu meinem Beschämen, aber es ist sehr wahr. Da ist nicht eine Maske da, wo man über die Bibel legt, wie der Simi letzten Sonntag gesagt hat, sondern man hat sein Leben wirklich dargestellt, wie es eben war. Und ich habe immer wieder gedacht, Glück für mich, oder? Wenn man die Bibel über mich oder über dich schreiben würde. Bin auch froh, dass das nicht dort steht. Da ist man sehr ehrlich. Und eine Schlüsselfrage für dich und für mich ist, kann Gott das Leben von einem Stolperer segnen und durch das Leben andere segnen? Denn wir kommen aus dieser Serie, die Sache hinter der Sache. Und du hast vielleicht dein Leben angeschaut und hast gefunden, pff, das ist gar nicht so einfach da mit diesen Schlaglöchern in meinem Leben. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ein Stolperer. Und wenn ich ehrlich bin, ich bleibe ein Stolperer. Und Elisabeth hat davon geredet. Sie hat gesagt, es gibt manchmal Sachen, die wir machen in unserem Leben, die zu unwiderruflichen Problemen führen. Die Probleme bleiben, sie werden nicht weggehen. Und das ist die Realität von meinem Leben. Ich bin ein Stolperer. Und es ist ganz wichtig, nach so einer Serie auch zu hören und an dieser Frage nachzugehen, kann Gott das Leben von einem Stolperer segnen und durch das Leben auch andere segnen? Und wenn wir das jetzt ein bisschen anschauen im Kontext auch von Sachen, die Jesus sagt und wo Elisabeth auch angetönt hat, ist, man kann so wie ein Bild zeichnen. Viele Christen denken, das Christsein, das ist so wie ein definierter Kreis. So ist man als Christ, so verhaltet man. Man ist da in diesem inneren Kreis. Und wenn man sich nicht so verhaltet wie in diesem inneren Kreis, ist man aussen dran. Das ist so in, das ist out. Da haben wir kein Problem, da ist die Welt heil. Da habe ich keine Depressionen, da bin ich im Plan A von meinem Leben, nicht im Plan B oder C. Plan B und C, das ist da aussen, Das sind die, die scheitern, das sind die, die Probleme haben, wo die Ehe geschieden wird, wo Herausforderungen haben in der sexuellen Orientierung und so weiter. Aber da innen ist alles in der Ordnung. Und da innen ist eine heile Welt und da außen ist Chaos. Jetzt, was denken da? Wie geht es denen, die sich so porträtiert fühlen, wenn sie denn da innen? Ist das interessant, um da reinzukommen? Mit Nichten und Neffen. Das ist ein christliches Ideal, wo manchmal ganz viel kann, ich brauche jetzt das Wort, auch schwierig reinbringen in unser Umfeld und in unsere Gemeinschaft als Christen. Die Bibel braucht das Wort Jüngerschaft, um über das Leben mit Jesus zu reden. Und das ist ein bisschen ein anderes Bild wie das da. Jetzt ist, ich bin sehr vorsichtig bei den Bildern, die ich jetzt bringe, nicht einfach nur gegeneinander auszuspielen. In den Kleingruppen könnt ihr dann einmal darüber reden, ob das Bild vielleicht auch noch ein paar wichtige Sachen porträtiert. Aber das Bild von der Jüngerschaft zeichnet ein bisschen etwas anderes, wo sagt, da ist Jesus und egal wie christlich mein Leben ist, entscheidend ist, dass sich mein Leben anfängt, mir das ist der Pfeil, in Richtung Jesus zu bewegen, in ein Leben zu bewegen, das so ist, wie es Jesus möchte, weil das ist das beste Leben, das es gibt. Und das ist so das Bild von der Jüngerschaft. Und das ist nicht ein Kreis, der geschlossen ist, sondern der ist durchlässig. Und ich finde das Bild sehr, sehr hilfreich. Und Jesus redet an einem Ort genau über die beiden verschiedene Grafiken. Ich lese euch das vor, wir haben das in der Familie gelesen, zufälligerweise letzte Woche. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Das ist das Schlimmste. Also, wo ist jetzt da Jesus? Ist er bei den Frommen, bei denen, die sich super christlich verhalten, die das christliche Ideal erfüllen? Oder ist er da aussen? Er ist da aussen und er foodet sogar, er geht in Mac mit ihnen, oder? Da aussen ist Jesus zu finden. Und er redet dann weiter, da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und dann gibt es Fest. Freut euch mit mir, ich habe heute mein verlorenes Schaf wieder gefunden. Und dann sagt er ganz etwas Interessantes, Jesus. So sage ich euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Merkt ihr da? Wo sein Pfeil in die Richtung wendet. Anfängt Richtung Jesus laufen. In kleinen Schritt, aber in realen, konkreten Schritt. Mehr als über 99 andere, die, und da habe ich jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen gebracht, wie viele Ausleger von der Bibel sagen, da ist Jesus sarkastisch, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Und wenn wir das jetzt in die Grafik reindenken, jetzt habe ich wieder den Kreis ein bisschen rot gemacht, was Jesus da sagt, ist, es gibt Leute, die sich als ideale Christen verhalten, sie sind quasi nahe, sozusagen vom Verhalten her, zum Beispiel der oder da, aber eigentlich bewegen sie sich weg. Man sieht es einfach nicht. Der ist vom Verhalten her vielleicht an einem ganz anderen Ort, aber bewegt sich in die Richtung. Und Jesus möchte das aufbrechen. Und der Simi hat das sehr gut formuliert letzte Woche, er hat gesagt, unseren Auftrag aneinander ist nicht, Menschen zu verurteilen oder zu rechtbeugen, sondern sie zu Jesus zu begleiten. Das finde ich eine gute Zusammenfassung und passt gut in die ganze Serie und in die beiden Grafiken rein. Und der Abraham, würde ich sagen, ist einer da aussen. Wir müssen dann mal schauen, was der alles durchgibt. Der Stolperer. Also er ist ganz sicher nicht im Kreis. Ich würde Abraham jetzt mal da aussen antun, ganz provokativ. Weil er gibt Zeug durch, die überhaupt nicht in unser Ideal passt. Und Was er aber gemacht hat, war, er hat mit Gott gelebt und hat ihm vertraut. Und Gott sagt ihm, zu dem Stolperer, ich will dich, du lieber Stolperer, und Wiederholungstäter, ich brauche jetzt das Wort, zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und in dieser Serie möchten wir miteinander schauen und hoffentlich auch ermutigend sein, weil du kommst vielleicht aus der letzten Serie raus und denkst, ich schaffe das nicht. Gott kann mich nicht brauchen. Ich habe so viele Schlaglöcher. Jemand hat in der Pause zwischen den Gottesdiensten jemandem eine Nachricht geschickt, weil sie die erste Predigt geschaut haben und hat gesagt, das ist eine coole Gemeinde, die ich habe. Der Jugendpastor fitzt die Leute ab in einer Serie und nachher kommt der Alte und versucht, euch wieder aufzubauen. Es ist nicht ganz so gemeint, dass ich mir gut geschafft an dem. Aber es ist so wichtig, dass wir ermutigend bleiben. Weil wir sind Stolperer. Ich schaue in ganzen Haufen Gesichter von Stolperern heute Morgen. Auch online übrigens, das gilt für euch auch. Und die Frage ist, kann Gott dich und mich brauchen, um andere zu segnen? Und wir möchten in dieser Serie das Leben von dem Stolperer Abraham anschauen und schauen, wie ist das Umfeld von Abraham gesegnet worden durch sein Leben als Stolperer auch. Und wir sind heute ja gesegnet, bis in die Zukunft von ihm aus gesehen. Wir haben ja wie den Glauben dürfen überkommen von Abraham her. Der Glaube von Abraham spielt im Neuen Testament eine ganz wichtige Rolle. Wir sind bis in unsere Zeit hinein, sind wir gesegnet durch sein Leben, dem Stolperer. Aber wir schauen in dieser Serie nicht primär in die Zukunft, sondern wir schauen einfach sein Leben an zu separer Zeit. Wir schauen, wie hat er gelebt, was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht und wie ist auch Segen in sein Umfeld geflossen. Und ich lade dich ein, in den nächsten Wochen, es sind ja Ferien für einige von uns, die 12 Kapitel zu lesen im ersten Buch der Bibel. Immer mit dieser Frage im Kopf, da musst du vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden investieren. Ihr könnt es auch in den Kleingruppen, wenn ihr Kleingruppen habt, lesen oder im Hauskreis. Immer mit dieser Frage im Kopf, wie ist Segen ins Umfeld vom Abraham geflossen, bei dem, was wir hier lesen. Schaut jetzt mal an. Eine Art, wie Segen reingeflossen ist in sein Umfeld, ist durch die Gastfreundschaft von Abraham gewesen. Der Abraham ist ein Stolperer. Aber er hat ständig Leute eingeladen in sein Haus. Also er hat natürlich kein Haus gehabt, das Zelt gehabt. Von dem lesen wir es da. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Logisch, im Eingang ist es am kühlsten, der zieht es schön durch und es hat Schatten. Als er aufblickte, merkte er plötzlich drei Männer, die ganz in seiner Nähe standen. Er ist also sehr aufmerksam auf sein Umfeld. Er nimmt Leute wahr, was passiert. Und das ist eine Frage an dich und an mich. Nehmen wir unser Umfeld wahr? Sehen wir die Menschen in unserem Umfeld? Und dann heisst es, sofort sprang er auf. Kaum hat er sie gesehen. Lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat, Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Warum? Ja, er will sie segnen. Ich lasse Wasser holen für eure Füße. Ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Und das ist ein heißer Satz. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Wenn hast du das letzte Mal jemandem gesagt und nicht kennst? Du sollst nicht umsonst bei mir im Umfeld durchgelaufen sein. Du sollst gesegnet sein. Und er lässt sie ein. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, merken wir, das sind ganz spezielle Gäste, die da sind. Ganz am Anfang scheint das nicht das Thema gewesen sein für den Abraham. Was wir da einfach sehen, ist etwas, was der Abraham gemacht hat, ist, er hat die Leute eingeladen. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu, schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl. Also wenn du Leute einladest, nimm den besten Wein, den besten Whisky, die feinsten Wienerli, die du hast, oder die Ravioli aus der Büchse, oder? Also nimm einfach vom besten, was du hast. Das wir haben, rühre einen Teig an und backe Fladenbrot. Ja, ich liebe Fladenbrot, das ist sensationell. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes und gesundes Kalb, nicht also so, wie schon gerade schon fast vor 5 Minuten gestorben ist, und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm an. Im Nahen Osten tut man oft so Milch von den Tieren. Wir haben in Afrika Kamelmilch serviert bekommen, die ranzig war. Das ist vermutlich das, was da gemeint ist. Da musst du dann einfach sehr anständig sein und so tun, als wäre es fein, weil du bist ja der Gast. und Milch an. Sie saßen im Schatten des Baums und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Der Abraham hat als Stolperer Menschen eingeladen und die haben Segen bekommen. Und das ist eine Art, wie du und ich als Stolperer. Eine, es gibt noch andere. Vielleicht bist du nicht jemand, der gerne Leute einlädt, aber vielleicht würdest du es gerne. Und Gott kann Stolperer brauchen, um Gastfreundschaft zu leben und so Segen von Gott in ihr Umfeld hineinbringen. Und wir haben, bevor die Covid-Phase angefangen hat, eine ganze Serie über Gastfreundschaft gemacht. Das hat mir wirklich den Gong gegeben, wo Covid gekommen ist und wir einfach die Sachen wollen probieren als Gemeinde nicht können, weil wir nicht können zusammen essen können. So, wie wir es eigentlich hätten wollen. Wir haben eine ganze Serie gehabt dazu und in dieser Serie habe ich ein Beispiel von einer Frau erzählt, die durch Gastfreundschaft Jesus Christus hat kennenlernen durfte. Es war eine ganz spezielle Frau gewesen und ich möchte euch, die noch von diesem Beispiel wissen, aber für uns alle, die vielleicht jetzt das erste Mal hören, einen Hinweis geben, was in dieser Geschichte entscheidend war. Ich lese mal, wie es dieser Frau gegangen ist, wo sie eine Einladung bekommen hat von Christen. Die Einladung zum Essen im Haus von Christen anzunehmen, war nicht hoch oben auf der Liste der Aktivitäten, die ich sehnlichst erleben wollte. Ich hatte keine Lust gehabt, zu Christen zu essen. Gut, warum? Sie erklärt es gerade. Als eine bekennende Lesbin und Vorreiterin für LGBTQ-Rechte war es nicht mein Wunsch, mich mit dem Feind anzufreunden. Steht so in ihrem Buch. Christen waren für mich kleinkarierte, asoziale, unmoralische Leute. Warum? Sie aßen Fleisch, vergingen sich an den Menschenrechten, verneinten Frauen das Recht, sich für eine Abtreibung zu entscheiden, glaubten, dass die ganze Welt unter einen totalitären Gehorsam zur Bibel fallen sollte, eines Buches, das durchtränkt ist mit Rassismus, Sexismus und Homophobie. Okay. Hat die Frau Lust, zum zu Christen zu essen? Nicht. Sie nimmt die Einladung trotzdem an, und zwar von dem Mann. Das Bild ist nicht gut. Es ist das einzige Bild, das ich gefunden habe von ihm. Von der Frau, die ist später berühmt worden, findet man viele Bilder. Vom Gastgeber findet man nur das. Das ist der Ken Smith. Einfach ein normaler Hundskommunen-Pastor in dieser Stadt. Und er hat die Frau eingeladen zum Essen. Und die Frau beschreibt in dem Buch, wie er vor dem Essen betet und um Vergebung für seine Sünden bittet. Seine Sünden bekennt. Was war der Ken? Ein Pastor. Ein Stolperer. Der das nicht verheimlicht hat. Und es ist das kleine Stückchen in dem Gebet, das für die Frau entscheidend war. Die hat hier einen Abraham erlebt, oder? Und hat erlebt, dass da einer echt ist. Mit seinen eigenen Zerbrüchen, mit seinen Schlaglöchern, das nicht versteckt hat und um Vergebung gebeten hat. Und aus dieser Beziehung, aus dem ersten Kontakt, ist eine Beziehung entstanden. Ist eine Freundschaft entstanden, nicht eine einfache. Die sind völlig entgegengesetzter Meinung gewesen, in sehr vielen Sachen. Die Frau war eine blitzintelligente Frau gewesen. Und sie schreibt dann aber, dass nach einiger Zeit Folgendes passiert ist. Lange bevor ich jemals durch die Türe einer Kirche trat, so ein wichtiger Satz, wurden die Smiths der Ort, wo ich mit der Bibel rang, wo ich mich der Bibel gestellt habe, wo ich mit der Realität konfrontiert wurde, dass Jesus vielleicht doch derjenige ist, der er selbst behauptet hat, wo ich schlussendlich von Angesicht zu Angesicht mit Jesus kam, und das sind ihre Worte, das habe ich versucht, irgendwie zu übersetzen, so dass es passt. Von Angesicht zu Angesicht mit Jesus kam auf der glitzernden Messerschneide meiner geliebten sexuellen Sünde. Rosaria Butterfield. Und da ist einfach so eine ermutigende Geschichte, finde ich. Nicht nur von ihr, sondern eben auch von dem Stolperer, den sie eingeladen hat. Kann Gott Stolperer brauchen, zum anderen segnen? Oh ja. Kann Gott dich brauchen, zum anderen segnen? Oh ja. Indem du sie vielleicht einladest zu dir. Einfach Gastfreundschaft lebst. Ich habe das selber erleben in meiner Teenagerzeit. Ich habe hier die Familie Rock. Das ist ein älteres Bild, wie ihr es auch an der Frisur vielleicht könnt bemerken. Das ist Josef und Sabine. Sabine lebt leider nicht mehr. Sie ist gestorben an Krebs vor ein paar Jahren. Mit den Kiddies da. Die haben in Horrenwil gelebt, gerade da hinten. Und ich habe in meiner Teenagerzeit einfach so ein Chaos gehabt mit mir selber. Ich bin nicht schlag damit. Und sie haben mich aufgenommen bei sich daheim. Ich durfte immer gehen. Ich konnte dort essen, ich konnte mit den Kindern spielen, ich hatte ein Zimmer, ich hatte eine Zahnbürstchen, ich hatte einen Schlüssel bekommen. Und die Frau Rosaria Butterfield hat das Buch geschrieben, Gastfreundschaft, das heisst the Gospel comes with a house key. Das Evangelium kommt mit einem Hausschlüssel. Ja, ich weiss, von was ich rede. Ich habe einen Hausschlüssel bekommen zu ihrem Haus. Ich bin einfach in dieser Familie herzlich willkommen geheissen worden und habe all meine Fragen, mein ganzes Chaos können besprechen, meine Gefühle, meine Gedanken, wo ich nicht rausgekommen bin, wo ich rausgekommen bin oder gemeint habe, ich komme raus. Und es war interessant, die haben manchmal richtig Krach gehabt, die zwei. Also, das erzähle ich euch jetzt. Und das war für mich wohltuend gewesen. Nicht, dass sie Krach haben, sondern dass sie ehrlich sind. Es sind Stolperer gewesen, die zwei. Aber als Stolperer haben sie mich eingeladen zu sich heim. Und ich habe mich wohlgefühlt, weil ich selber ja auch das Chaos hatte. Zu extrem frommen Superchristen, ich weiss nicht, ob ich jetzt so eine Nähe empfunden hätte und erlebt hätte da, habe ich Jesus erleben. Und ich weiss nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich sie nicht gehabt hätte in meinem Leben. Einfach ein Beispiel. Stolperer, wo Jesus gebraucht hat, um andere zu segnen. Und da bin ich der Empfänger gewesen vom Segen. Also, kann Gott dein Leben, und vergebe mir, wenn ich so frech bin, euch als Stolperer zu bezeichnen, aber ich mache es. Kann Gott dein Leben als Stolperer segnen? Ja! Und durch dich leben, und durch dein Leben, dein Leben, das ist ein Schreibfehler da, sehe ich gerade, andere segnen? Ja, das kann er. Und so wenn wir in die Serie hineingehen, und einfach schauen, wie Gott Abraham gebraucht hat. Und vielleicht ist das ein Weg, wie Gott auch dich kann brauchen kann. Liebe Stolperer. Ich tue jetzt beten mit uns und wir möchten nachher wirklich Gott anbeten. Und zu dem Gott kommen, der Schlag kommt mit unseren Schlaglöchern. Und ich lade dich ein, um jetzt einfach zu ihm zu kommen vor allem und Begegnung mit ihm zu suchen in diesen Lieder. Jesus Christus, du hast Zeit verbracht mit Leuten, die nicht ideal unterwegs waren, Leute, die Schwierigkeiten hatten im Leben, die auch sich schuldig gemacht haben. Leute, die tatsächlich Sachen gemacht haben, die auch nicht richtig waren. Und trotzdem bist du ihnen begegnet. Danke von ganzem Herzen, dass du Zeit mit Sünder verbracht hast. Danke, dass du das Leben von Stolperern kannst segnen und durch sie durch kannst segnen, die in ihr Umfeld wirken. Und Jesus Christus, wir kommen zu dir. Wir sind nicht so stolz auf vieles, was wir gemacht haben in unserem Leben. Auf die einen Sachen schon, aber auf einiges überhaupt nicht. Weil uns ist ganz klar, dass wir es verbockt haben. Und wir kommen zu dir als Stolperer. Und bitte dich, dass du uns begegnest. Jetzt gerade auch in diesen Liedern, in den Texten, durch Bibelstellen, die wir vielleicht gehört haben vorher und wo wir uns in Erinnerung rufen, jetzt während dieser Lieder. Jesus, wir haben es nötig, deinen Blick vor unserem inneren Auge zu sehen, mit welchem Blick du uns anschaust. Danke, dass du uns dort begegnest, wie es Elisabeth gesagt hat. Auch im Scheitern, auch in dem, was kaputt gegangen ist und was unwiderruflich ist. Da, was nicht mehr gut wird werden, auch dort. Auch wenn wir im Plan B oder im Plan C sind von unserem Leben. Dort kommst du uns entgegen mit deiner Gnade. Mit deiner wiederherstellenden Gnade, mit deiner Gnade, die es möglich macht, dass Segen sogar in unser, das ist unglaublich, sogar in unser Leben kann fliessen. Begegne uns, Jesus, wir bitten dich.